Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfkino, dem Film- und Serienpodcast mit mir, dem Enos. Letztes Mal hat Yannick zu euch gesprochen, ohne mich dabei, und heute ist es genau andersrum. Heute spreche ich zu euch, ohne Yannick. Der ist nämlich leider verhindert und genau deswegen darf ich euch heute durch diese etwas andere Folge führen. Nicht nur, weil heute nur eine Person hier sitzt, sondern auch, weil es heute gar nicht um Filme und Serien gehen soll, sondern um ein anderes Medium, in dem manchmal, nicht immer, tolle Geschichten erzählt werden, und zwar Videospiele. Also sorry für alle, die nichts mit Videospielen anfangen können. Heute soll es ein bisschen darum gehen, wieso meine ersten Schritte im Gaming waren, was für mich eine gute Story bei Videospielen ausmacht, und natürlich lasse ich euch auch nicht aus dieser Folge gehen, ohne euch ein paar Videospieltipps mit tollen Stories an die Hand zu geben. Dazu sei direkt schon mal gesagt, ich habe eine Xbox und habe auch immer nur eine Xbox besessen, neben den Nintendo-Konsolen wie der Wii und dem Nintendo DS. Dementsprechend habe ich keine Spiele auf der PlayStation gespielt. Und ich weiß, da sind mir ein paar gute Story-Spiele durch die Lappen gegangen. Deswegen nenne ich sie jetzt einmal, sowas wie The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn oder das neue God of War. Da kann ich euch heute leider nicht mit dienen. Ich hoffe, ihr findet aber trotzdem was meine Tipps angeht. Genau, ja, wie gesagt, heute eine etwas andere Kopfkino-Folge, wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer als sonst, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Genau, und kann eigentlich auch direkt starten, nämlich mit der Frage, wie waren denn so meine ersten Schritte im Gaming-Bereich? Also, ich habe gar nicht so früh angefangen, Videospiele zu spielen, wahrscheinlich früher als andere. Obwohl, jetzt, wo ich gerade nachdenke, mein Game Boy Advance SP in Blau habe ich zu meinem 6. Geburtstag geschenkt bekommen von einer Gruppe Freundinnen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich dann aus unserer Wohnung gegangen bin und alle standen dann vor der Haustür und haben mir dann mein Geschenk übergeben. Und es war dieser Game Boy Advance SP mit dem Monster AG-Spiel, also dem Spiel zum Film. Und ich habe mich tierisch gefreut. Und ja, von da an ging es sozusagen los. Der 6. Geburtstag war der Startschuss. Und es gibt so, ja, 3, 4 Spiele, die mich so sehr geprägt haben, die sehr in meinem Kopf hängen geblieben sind. Angefangen mit Pokémon, der Blattgrün Edition. Ich war ein riesiger Pokémon-Fan, also bin praktisch mit der Blattgrün Edition eingestiegen. Und habe dann, glaube ich, bis Diamant war ich mit dabei. Das sind gar nicht so viele Generationen, wenn man mal auf die ganze Pokémon-Timeline schaut. Aber diese Zeit war sehr intensiv. Ich habe jedes Pokémon-Spiel mitbekommen, was in dieser Zwischenzeit rausgekommen ist. Und auch gespielt mit meinen FreundInnen zusammen. Damals eben die blattgrüne Edition auf den Game Boy Advance SP. Die blattgrüne Edition war ja auch nur ein, also in Anführungszeichen, nur ein Remake der ersten Pokémon-Edition. Mein Lieblings-Pokémon an dieser Stelle ist übrigens Bisasam. Viele Leute mögen Bisasam nicht, finden Bisasam langweilig. Ich liebe es. Ich habe tatsächlich auch ein Bisasam-Stofftier hier daheim. Genau. Und ja, damals, ich habe eben diese Edition durchgespielt, soweit man das als kleines Kind auch machen kann, bis zur Vollendung durchgespielt. Habe mit meinen Freunden zusammengespielt, wir haben dann unsere Pokémon gegeneinander antreten lassen, Pokémon getauscht, in späteren Editionen auch bei diesen Wettbewerben, wo die Pokémon irgendwas auffüllen müssten, mitgemacht. Und ja, bei Pokémon, das war wahrscheinlich noch die intensivste Multiplayer-Zeit, die ich hatte, weil ich bin eher auch jemand, der Solo-Spiele spielt. Genau, und Pokémon hat mich sehr geprägt. Ich habe auch den Anime geguckt, damals immer auf Pokito TV, falls das noch jemand von euch kennt. Genau, und damit hat eigentlich alles angefangen, mit diesem vermaledeiten Game Boy Advance SP in Blau, dem Monster AG-Spiel und der Pokémon Blattgrün Edition. Und das nächste Spiel, was mich dann doll geprägt hat, war Sonic 2. Auf dem Sega Mega Drive. Den Sega Mega Drive hatte ich nicht selbst. Sind alles sehr alte Konsolen, die kennen wahrscheinlich, obwohl von euch wahrscheinlich die meisten. Der Sega Mega Drive ist eben noch, der stammt noch aus der Zeit, als Sega selbst Konsolen rausgebracht hat. Und ein Kumpel von mir, der hatte diese Konsole. und eben auch Sonic 2. Und wir haben uns immer, wenn ich mit diesem Kumpel übernachtet habe oder wenn wir uns getroffen haben, haben wir immer dieses Spiel gespielt. Und das war, glaube ich, auch das erste Spiel, in dem neben Sonic als spielbarem Charakter auch Tails vorkam, der jetzt auch im zweiten Sonic-Kinofilm zu sehen ist. Natürlich, weil ich immer Player 2 war, musste ich auch immer Tails spielen. Das hat mich damals tierisch aufgeregt, weil ich auch mal Sonic spielen wollte. Im Nachhinein denke ich mir, hey, Tails ist super schnell und kann fliegen. Das kann Sonic nämlich nicht. Er kann nur schnell rennen. Also in Anführungszeichen nur. Daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass ich damals nur Tails spielen durfte. Ja, aber das war das zweite prägende Spiel, was auch noch sehr Multiplayer-lastig war. Sollte dann wahrscheinlich auch eines der letzten Spiele gewesen sein, das so sehr Multiplayer-mäßig war, was ich gerne gespielt habe. Generell habe ich Sonic einfach unglaublich gerne gemocht, neben Mario natürlich. Das ist eine sehr schöne Zeit, auch sehr prägend für die Kindheit, immer dann morgens aufzustehen, direkt sich an den Fernseher zu setzen, was natürlich wahrscheinlich aus pädagogischer Sicht nicht ganz so gut ist und entwicklungspsychologischer Sicht, aber mein Gott, wir hatten Spaß und ich sitze jetzt auch mehr oder weniger heile hier. Genau, und das dritte Spiel im Bunde ist Batman Arkham City. Das ist das erste Spiel, was ich auf so einer Anführungszeichen Konsole für Ältere gespielt habe, nämlich auf der Xbox 360, nachdem ich dann den Game Boy Advance hatte und den Nintendo DS und den Nintendo DS Lite. Und die Wii natürlich, wie jeder andere auch, habe ich dann den Sprung zur Xbox gemacht, weil damals alle meine Freunde Xboxen hatten. Und damals, als ich das Spiel gekauft habe, beziehungsweise die Konsole und das Spiel im Bundle gekauft habe, war ich, glaube ich, noch gar nicht 16, obwohl das Spiel ab 16 ist. Aber also ich glaube, ich war 15 oder so und habe meine Mutter dann mit einer guten Argumentationskette dazu gekriegt, mir dieses Spiel und diese Konsole zu kaufen, beziehungsweise es war mein eigenes Geld. Und ja, sie hat dann praktisch den Kauf gewilligt an der Kasse. Und wie ihr vielleicht noch aus der Batman-Episode vom vorletzten Mal wisst, ich bin ein großer Batman-Fan, habe die Comics gelesen und ja, liebe Robin als Charakter aus dem Batman-Universum. Und habe mich natürlich dann super doll gefreut, mal wirklich in praktisch in die Haut von Batman zu schlüpfen und dann auch noch in so einem großartigen Spiel, was, können wir schon eigentlich die Brücke schlagen, auch eine wirklich gute Story hatte. Also die Batman Arkham Spiele, das sind ja drei Teile, Arkham Asylum, City und Arkham Knight. Und Arkham City ist meiner Meinung nach der beste Teil aus der Reihe. Weil der Charakter Batman so toll gezeichnet ist, die Bösewichte, die man trifft, sind toll gezeichnet. Und es ist einfach von vorne bis hinten eine unglaublich packende Story, die mich damals wirklich auch berührt hat sogar, erschrocken hat. Die Twists haben mich mitgenommen, auch wenn ich gar nicht alles verstanden habe, weil ich Asylum halt noch nicht gespielt habe. Praktisch mit dem zweiten Teil angefangen. Ja, aber da war es praktisch so richtig um mich geschehen, wenn es so um Story-Driven-Spiele ging. Und der nächste Klopper, den ich dann hier da erwähnen muss, dann haben wir auch meine Gaming-Vergangenheit durchgearbeitet, ist nämlich The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hatte mal The Witcher 2 angefangen, aber nicht zu Ende gespielt. Und nach dem Abi habe ich mir dann die Xbox One geholt und dazu direkt The Witcher 3. Und das ist eine extrem lange Geschichte. Also ich habe mein Abi im Jahr 2015 gemacht, hatte dementsprechend da mit dem Spiel gestartet. Ich habe das während meines Studiums irgendwann beendet, dieses Spiel. Ich glaube im Jahr 2019 um den Dreh rum. Ich bin jetzt aber immer noch nicht durch, weil ich immer noch nicht alle Add-ons durchgespielt habe. Ich hänge immer noch im zweiten Add-on Blood and Wine fest. Dementsprechend habe ich die Story noch nicht ganz beendet. Aber The Witcher 3 ist für mich eines der besten Spiele überhaupt, sowohl was die Optik angeht, als auch was die Story angeht. Die Witcher-Welt ist generell unglaublich spannend, weil das so eine graue Welt ist. Nicht im Sinne von der Farbgebung, sondern im Sinne von: Es gibt nicht wirklich gut und es gibt nicht wirklich schlecht. Es gibt sehr viele moralisch graue Charaktere. Es ist extrem schwer, richtige Entscheidungen zu treffen, in Anführungszeichen. Und egal, was für eine Entscheidung man trifft, irgendwie ist man nie so richtig zufrieden, weil irgendwas immer ja, so ein bisschen falsch läuft oder irgendwas Negatives schwingt dann doch immer mit. Oder bei negativen Entscheidungen schwingt auch immer was Positives mit. Und alle Charaktere haben irgendwie nachvollziehbare Motivation. Und ja, natürlich finde ich Geralt als Protagonisten auch unglaublich stark. Man kann sich durchaus über die Interpretation von Geralt und der Witcher-Welt in der Netflix-Serie streiten, die ja vielleicht einige von euch gesehen haben. Aber wenn ihr mal wirklich ein gutes Mittelalter-Fantasy im Action-Role-Playing-Game spielen wollt, dann seid ihr bei The Witcher 3 auf jeden Fall nicht falsch. Und das sind so die vier Spiele, die mich so am meisten geprägt haben. Es gab natürlich dazwischen auch noch ganz viele. Eins werde ich später auch noch erwähnen oder drei. Meine Empfehlungen, die wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ja, und jetzt bin ich in einem Alter, wo man halt auch arbeitet und andere Dinge zu tun hat. Da habe ich gerade nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Es ist aber immer noch ein Hobby, was mir Freude bereitet, auch wenn ich es nicht mehr so ausübe, wie ich es früher mal ausgeübt habe. Genau. Und wenn ihr jetzt durch diese unglaublich langweilige und zähe Gaming-Vergangenheit meinerseits es durchgeschafft habt, können wir jetzt einmal ganz kurz darüber sprechen, was macht denn überhaupt eine gute Story in Videospielen aus? Weil es gibt viele, viele Videospiele, wirklich viele, 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 viele Videospiele, die einfach keine gute Story haben. Also da ist die Story flach. Also die kriegst du auf einem Blatt geschrieben, die Charakterbeschreibungen kannst du in einem Absatz machen und da hast du was schon ausführlich wahrscheinlich. Und das ist das, worunter viele Videospiele leiden. Es gibt aber glücklicherweise auch seit so einem Jahrzehnt, muss man schon fast sagen, immer mehr Spiele, die sich auch durch ihre Story und durch ihre Charaktere auszeichnen. Das steht und fällt halt erstmal damit, dass es eine gut geschriebene Handlung ist. Nur weil es ein Videospiel ist und Videospiele ja lange Zeit sehr verschrien waren, heute glaube ich nicht mehr so doll, heißt es nicht, dass die Handlung da vernachlässigt werden kann zugunsten des Gameplays. Wenn die Handlung gut geschrieben ist, idealerweise sogar noch irgendwie gesellschaftliche, politische Themen einbindet, was sehr viele Spieler heutzutage machen, und man auch vielleicht als Spielerin die Möglichkeit hat, in die Handlung einzugreifen und die Handlung mit zu beeinflussen, den Ausgang der Handlung und die Entwicklung der Handlung zu beeinflussen, dann ist eine Videospielhandlung für mich gelungen. Und die muss natürlich auch gut gepaced sein, wie bei einem Film oder einer Serie im Grunde auch. Man braucht spannende Wendungen, spannende Entwicklungen und natürlich auch ganz klar spannende Charaktere. Da gibt es Spiele, die gehen verschiedene Wege, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal sowas anguckt wie Uncharted. Da hat man mit Nathan Drake einen Hauptcharakter, den man als Spieler nicht irgendwie bearbeiten kann. Der ist ja praktisch schon fertig. Ich forme den ja nicht mit meinen Entscheidungen. Dieser Charakter ist aber so gut geschrieben und so sympathisch und so charismatisch auch gespielt von Nolan North, glaube ich, dass man super gerne mit dem und auf seine Abenteuergeschichte einfach mitgeht und auch wissen will, wie kommt er durch seine Geschichte durch, wie kommt er durch sein Abenteuer durch, findet er diesen Schatz, schafft er es, den Schurken zu entkommen. Das ist der eine Weg, den Spieler gehen können. Der andere Weg ist, wenn man zum Beispiel sowas hat wie, ein Spiel startet erstmal, sagen wir mal, sowas wie Skyrim. Da hat man erstmal einen Charaktereditor und entscheidet sich dann, während man das Spiel spielt, durch seine Handlungen, eben wie dieser Charakter ist, also wie seine Persönlichkeit ist und wie der in der Welt wahrgenommen wird. Denn man hat eben praktisch diese Option A und diese Option B und wenn man das dann noch mit einer guten Story verbindet, dann hat man, wenn das Gameplay und die Grafik auch noch stimmt, natürlich im Idealfall ein tolles Spiel geschaffen, das nicht nur mit der Optik und mit dem Spielprinzip überzeugt, sondern eben auch mit einer Handlung, die einen auch noch länger begleitet. Nicht aus dem Sinn ist in dem Moment, in dem die Credits über den Bildschirm laufen. Und das ist ja im Grunde das gleiche Prinzip, wie auch Filme und Serien funktionieren. Filme und Serien, die müssen natürlich auch irgendwie einen gewissen Standard an Visuellem haben. Und darüber hinaus müssen Filme und Serien mit ihrer Handlung, mit ihren Charakteren, der Charakterzeichnung, Charakterentwicklung überzeugen. Und das ist genau das Gleiche, was auch für Spiele gilt. Also sind Spiele und Filme und Serien sich in diesem Punkt eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Es gibt jetzt auch noch in letzter Zeit, ich habe gerade auch schon Sonic genannt oder eben The Witcher, wobei The Witcher, muss man fairerweise sagen, auch Bücher sind. Es gibt ja in letzter Zeit und auch schon eigentlich schon seit Ewigkeiten Videospielverfilmungen. Und viele Leute sagen immer, ach ja, Videospielverfilmungen sind so schlecht und oh mein Gott, das kann man sich nicht angucken. Und ja, in 90% der Fälle gebe ich euch recht. Ich glaube, wir wurden alle eines Besseren belehrt als letztes Jahr, nee, dieses Jahr, letztes Jahr. Letztes Jahr Arcane um die Ecke kam, die League of Legends Serie von Netflix. Aber das ist oft das Problem. Also Spiele werden verfilmt, weil irgendwie irgendwelche Filmstudios sehen, ach, die Verkaufszahlen sind geil, wir sichern uns mal die Rechte, merken aber nicht, dass sie sich da gerade Rechte zu einem Spiel gesichert haben, die das irgendwie eben eine Story hat, die eben auf ein halbes Blatt Papier passt, mit Charakterbeschreibung und allen Twists. Wenn man sich dann jetzt aber sagt, okay, wir nehmen sowas zum Beispiel wie Arcane, wir nehmen uns Charaktere aus dem League of Legends Kosmos und bauen die aus, erzählen deren Geschichte und nehmen die als Charaktere ernst und behandeln das nicht als Cash Grab, um eben einfach irgendwie bei den League of Legends Fans Geld zu machen, dann kann da eben auch was Gutes draus werden. Und das ist eine Entwicklung, die man zumindest zuletzt so beobachtet. Bei dem Sonic-Film kann ich jetzt nicht beurteilen, die habe ich leider nicht gesehen. Aber die scheinen ja auch zumindest okay zu sein. Es gibt auch immer mal wieder Versuche, die sind meistens eher schlecht als recht. Dieses Jahr kommt ja auch noch der Super Mario-Film auf uns zu. Da darf man auch sehr gespannt sein, wie dieser Film werden wird. Illumination, die haben ja eigentlich ein Händchen für Animationsfilme. Die haben zum Beispiel Ich einfach unverbesserlich gemacht. Aber also was man den Filmstudios vielleicht mitgeben könnte, ist, dass wenn sie sich Gaming-IPs sichern, um aus denen Spiele zu machen, ist, dass sie sich erstens IPs sichern sollten zu Spielen, die eben schon gute Charaktere und eine gute Geschichte vorzuweisen haben oder eben dann aus dem Source-Material, was sie dann als mit dieser IP bekommen, sowas daraus bauen und basteln, was eben tatsächlich nicht nur die Fans überzeugt, sondern auch Leute, die da einfach ohne Erfahrung, ohne Bezug zu dem Spiel drauf zugehen, eben mit einer guten Geschichte und guten Charakteren, die man dann da als Filmstudio nun mal entwickeln sollte. Und jetzt habe ich lange darüber geredet, bisschen einen kleinen Ausflug in Videospieladaptionen, Filmadaptionen und Serienadaptionen gemacht und komme jetzt auch schon bei dieser kurzen Folge Kopfkino direkt zum Schluss. Und zwar möchte ich euch noch drei Spiele mitgeben, die mich sehr geprägt und sehr begeistert haben, was die Story angeht, die ihr ja vielleicht auch mal ausprobieren wollt. Und das erste Spiel, was ich da nennen würde, ist Telltale's The Walking Dead. Und zwar die erste Staffel, explizit die erste Staffel. Telltale, die machen hauptsächlich Point-and-Click-Adventure. Das sind Spiele, bei denen man jetzt nicht irgendwie großartig viel macht, sondern eher so halt in die Umgebung klickt, Sachen anschaut, Sachen untersucht, Rätsel löst, Gespräche führt. Hört jetzt erstmal ein bisschen lame an, ist aber, wenn die Story stimmt, extrem spannend. Und das ist eben bei Telltale's The Walking Dead Staffel 1 der Fall. Und zwar ist das angesiedelt im logischerweise Walking Dead Kosmos. Das spielt nicht zeitgleich, oder es startet zumindest nicht zeitgleich mit der Serie, beziehungsweise im Comic. Ich glaube, es startet ein bisschen früher und einige bekannte Charaktere aus der Serie und aus den Comics tauchen auch auf. Genau, und warum ist dieses Spiel so toll? Warum ist die Story so gut? Es liegt zunächst einmal an der extrem emotionalen Geschichte. Weil in den besten Momenten war The Walking Dead ja auch ein Comic oder eine Serie, die sich gar nicht so zwangsläufig mit der Zombie-Apokalypse beschäftigt hat, sondern eher mit dem menschlichen Leid und dem menschlichen Dilemma, was sich daraus ergibt, wie man denn menschlich bleiben kann in einer Welt, die gänzlich unmenschlich wird. Und diesen Grundgedanken, den hat das Spiel extrem gut aufgenommen und adaptiert und daraus eine super emotionale Geschichte geschaffen mit wirklich Charakteren, die man so selten in Videospielen mitbekommt, die so einem so unglaublich ans Herz wachsen und dem Spieler durch die Point-and-Click-Mechanik eben auch die Möglichkeit gegeben, die Charaktere zu formen und aber auch die Handlung zu beeinflussen und auch in großem Stil zu beeinflussen, dass man da wirklich nur den Hut vorziehen kann. Also es gibt wenig Spiele, bei denen ich geweint habe. Also ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen. Und beim Finale von Telltale's The Walking Dead Staffel 1, das war eins davon, wo ich weinen musste, weil ich einfach so gerührt war von dieser Geschichte, so emotional gepackt. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Auch wenn ihr keine The Walking Dead Fans seid, ist es trotzdem was, was ihr euch auf jeden Fall mal anschauen könnt. Fällt gerade auf, ich mache aus der Liste einfach 4. Das war jetzt also nicht mein Platz 4, sondern einfach der erste Titel, den ich genannt habe. Das zweite Spiel, was ich gerne nennen würde, ist auch ein Point-and-Click-Adventure, und zwar Life is Strange. Hier auch explizit die erste Staffel. Das ist von Dot Not, glaube ich. Also Square Enix. Von Square Enix gepublished, glaube ich. Und da geht es um Max, eine Teenagerin, die eben, die in eine neue Stadt kommt, oder in eine alte Stadt, besser gesagt, in ihre alte Heimat zurückkommt, um dazu auf eine Schule zu gehen, und feststellt, dass sie die Zeit anhalten kann. Dass sie die Möglichkeit hat, die Fähigkeit hat, die Zeit anzuhalten und zurückzudrehen. Und gemeinsam mit ihrer ehemaligen besten Freundin Chloe versucht sie dann eben, dem Mysterium, woher sie diese Kräfte hat, eben auf den Grund zu gehen. Gleichzeitig auch ein Mysterium, das die Stadt betrifft, aufzuklären. Und eben ganz typisch Coming of Age, durch die Teenagerzeit zu kommen. Das ist wirklich ein Spiel, das auch eins von denen, bei denen ich geweint habe am Ende. Das ist so unglaublich emotional, weil es diese Coming-of-Age-Thematik, dieses Erwachsenwerden, die Identitätsfindung so toll aufgreift, auch dem Spieler wieder oder Spielerin super die Möglichkeit gibt, die Handlung zu beeinflussen, noch wirklich massiv zu beeinflussen, und einen auch wirklich manchmal sprachlos einfach so ein bisschen zurücklässt. Also der Look ist jetzt nicht mehr der schickste. Es gibt aber, glaube ich, auch eine Remastered-Version, die rausgekommen ist. Und für alle Leute, die eben Coming-of-Age-Geschichten mögen und sich mit dieser Point-and-Click-Thematik anfreunden können, das ist euer Spiel. wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die kommerziellere Seite gehen, kommt die nächste Spielereihe, die ich empfehlen möchte, und zwar Mass Effect von BioWare. Noch damals gepublished, als BioWare noch nicht so einen angeknacksten Ruf hatte, sage ich mal. Das Ganze ist ein Third-Person-Shooter, aber keine Angst, wenn ihr keine Shooter-Fans seid. Mass Effect lässt sich auch super spielen, wenn man kein Shooter-Experte ist. Die Steuerung ist so easy, also wirklich, wirklich einfach. Und ich glaube, im dritten Teil gibt es sogar die Option, den Shooter-Teil aufs Minimum zu reduzieren und den Fokus auf die Story zu legen. Und ich bin auch kein großer Shooter-Fan und habe das Spiel trotzdem bewältigt. Also ihr schafft das auf jeden Fall auch. Das Ganze ist ja im Grunde so eine Space Opera im Stil von wahrscheinlich eher Star Trek, weniger Star Wars. Und es geht in dieser Spielereihe um Commander Shepard, wahlweise männlich oder weiblich. Die kann man auch erstellen, also im Charakter-Editor erstellen, ein bisschen die Backstory von ihr festlegen. Ich sag jetzt ihr, weil ich mit der weiblichen Shepard gespielt habe. Und Commander Shepard bekommt eben auf einer Mission eine Vision einer, ja, so als verschollen geglaubten oder als Märchen verschrienen Alien-Rasse, die Existenz der Galaxie bedroht, nicht mehr und nicht weniger. Und Commander Shepard muss eben die Galaxie davon überzeugen, dass diese Alien-Rasse existiert und dass sie eine Gefahr darstellt und dass sich alle jetzt zusammenraufen müssen, um gegen diese Gefahr vorzugehen. Hört sich jetzt erstmal nach 0815 Science-Fiction-Story an, ist es aber nicht, weil diese Geschichte wird über die drei Teile erzählt, also der Startpunkt fällt logischerweise mit Teil 1 und endet mit Teil 3. Shepard als Charakter hat man die Möglichkeit komplett zu formen, sei es jetzt äußerlich mit der Backstory und aber eben auch in den Gesprächen. Man entscheidet nämlich, was hier und da, was Shepard sagt in Gesprächen oder was sie auch manchmal macht außerhalb von Gesprächen, und formt so ein bisschen ihren Charakter und ihre Wahrnehmung und formt so ein bisschen, wie andere sie wahrnehmen, genau. Und schafft da so eine ganz, ganz persönliche Form, eine ganz, ganz persönliche, individuelle Shepard, die so wahrscheinlich nicht nochmal auf der Welt existiert. Und die Charaktere wachsen eben auch mit. Also die Charaktere, die man in Teil 1 trifft, die kommen teilweise mit bis in den dritten Teil, wenn man, und da kommt auch hier wieder diese Entscheidungsmöglichkeit ins Spiel, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Wenn man in Anführungszeichen falsche Entscheidungen trifft, kann es sein, dass Charaktere sterben. Es kann sein, dass Charaktere sauer auf einen sind und nichts mit einem zu tun haben wollen. Und diese Möglichkeit, die Protagonistin so selbst zu formen und gleichzeitig die Handlung so zu beeinflussen und wirklich mit den Charakteren zu wachsen, die war damals ganz besonders, ist heute auch noch sehr besonders. The Witcher hat das auch sehr, sehr gut gemacht, vor allem im dritten Teil. Für mich ist Mass Effect aber so, hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil es so die erste Reihe war, bei der ich das so wirklich mitbekommen habe. Genau. Und wenn ihr halt ein bisschen diese Space-Thematik mögt, diese Weltraum-Thematik und eben stark geschriebene Charaktere, stark geschriebene Story mögt, ich klammer jetzt mal das Ende, das große Ende der Reihe aus und Andromeda als Teil auch, dann kann ich euch Mass Effect sehr empfehlen. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, kam aber auch zuletzt eine Remastered-Edition raus, mit der könnt ihr vielleicht was anfangen. Und ja, es hat so ein bisschen ein paar Krankheiten der damaligen Zeit. Also die Story ist hier und da wahrscheinlich auch nicht ganz unproblematisch, aber trotzdem auf jeden Fall was einen Blick wert. Und das vierte Spiel und letzte Spiel, was ich euch heute empfehlen möchte, ist Unpacking. Und Unpacking ist ein Spiel von Witchbeam, einem kleinen Indie-Entwickler-Studio. Das ist noch ganz frisch, das ist noch gar nicht so alt. Und das ist ein Puzzlespiel im Grunde. Ein Puzzlespiel in einer schicken 8-Bit-Optik. Nicht 8-Bit, in einer, ich sage jetzt einfach mal Oldschool-Optik, weil ich nicht mehr genau weiß, was für eine Optik das ist. Und im Grunde räumt man in diesem Spiel Umzugskisten aus. Und man könnte jetzt sagen, das hört sich so unglaublich langweilig an, warum soll ich damit Zeit verschwenden? Das Besondere an diesem Spiel ist einmal, dass die Optik wunderschön ist. Es hat einen wunderschön entspannenden Soundtrack. Also wenn ihr wirklich einfach mal runterkommen wollt, könnt ihr euch diesen Soundtrack anhören. Den gibt's auf YouTube, auf Spotify, sonst noch überall. Genau. Und das Tolle, aber das wirklich, wirklich Tolle ist, dass über das Auspacken dieser Umzugskisten die ganze Lebensgeschichte einer Figur erzählt wird. Also wir fangen wirklich an im Kinderzimmer, als diese Figur ganz, ganz klein ist, und räumen das Kinderzimmer aus. Dann geht's weiter in das erste Zimmer in einer fremden Stadt, wenn man auszieht. Dann geht's in die erste WG, in die erste Wohnung mit dem Beziehungspartner, der Beziehungspartnerin. Und das ist halt so ein unglaublich innovativer Weg, Geschichten zu erzählen. So unkonventionell und doch so einfach, dass das Spiel auf jeden Fall einen Blick wert ist. Es hat auch super viele Preise abgeräumt, als bestes Indie-Spiel, beste Optik und auch beste Zugänglichkeit. Weil wenn man möchte, kann man auch diese Puzzle-Mechanik ausschalten, sodass man praktisch die Sachen einfach hinlegen kann irgendwo. Die Steuerung ist wirklich minimal, sodass man auch mit einer Behinderung das Spiel super spielen kann. Würde ich zumindest meinen, mit bestimmten Behinderungen kann man es, glaube ich, sehr gut spielen. Und eben weil diese Art, Geschichten zu erzählen, so unkonventionell ist und doch so eingänglich, wollte ich das hier auf die Liste packen. Und ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Episode. Könnt ihr mal sehen. Ich habe es tatsächlich geschafft, alleine hier zu sitzen und fast eine halbe Stunde zu reden. Was sagt das über mich aus? Ja, genau. Ich hoffe, euch hat diese kleine Episode gefallen, die mal ein bisschen anderes Thema hatte. Wir werden sicherlich auch nochmal mit Yannick ein Thema machen, eine Folge machen, die ums Gaming dreht, weil er hat ja auch noch ganz viel zu erzählen zu diesem Komplex. Genau, vergesst wie immer nicht die Kanäle von 4001 auszuchecken. Auf Instagram, die Website, die schicke, schicke neue Website und auch die Podcasts Flix und Fertig. Da gibt es immer wieder tolle, tolle Inhalte. Zuletzt auch zum Beispiel Podcasts zu jeder neuen Folge Moon Knight, der neuen Marvel-Serie. Und ansonsten bleibt nur noch eine kleine Info in Sachen Kopfkino zu sagen. Wir machen jetzt nämlich Pause. Und zwar eine etwas längere, kreativere Pause. Einfach weil wir uns nochmal ein bisschen mit dem Podcast beschäftigen wollen, ein bisschen gucken wollen, wie soll der Podcast in Zukunft weiterlaufen. Und dafür möchten wir uns gerne ein bisschen Zeit nehmen. Ihr habt ja sicherlich auch in letzter Zeit gemerkt, die Podcasts kamen hin und wieder mal etwas unregelmäßig. Und genau da möchten wir eben ansetzen, um zu gucken, wie können wir die Podcasts noch möglich machen und wie können wir da für euch das beste Hörerlebnis raus schaffen. Genau, ich hoffe, ihr versteht das, oder Yannick und ich hoffen, ihr versteht das. Wenn es dann mit dem Podcast weitergeht und wenn wir Infos für euch haben, findet ihr die natürlich wie immer auf Instagram. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, eine schöne Woche auf jeden Fall. Kommt gut durch das hoffentlich jetzt besser werdende Wetter. Alles Gute und bis dann.